Schön, dass ihr alle da seid. Wir befinden uns ja in einer neuen Predigtreihe, Glauben, Leben. Und Volker hat uns sehr eindrücklich letzten Sonntag im ersten Teil vor Augen geführt, was es heißt, zusammen im Glauben wachsen. Dass es letztlich nur gemeinsam geht. Gott ist auch nicht nur einer, er ist einer, aber er ist auch viele. Er ist in Gemeinschaft. Miteinander, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und letztlich zur Gemeinschaft und zur Ergänzung. Und das Thema heute lautet, da sind wir schon zu weit. Thema heute, ein fürsorgliches Miteinander. Und zwar nicht gegeneinander. Ich denke, das ist das, was wir heute in unserer Zeit doch wirklich oft erleben, dass nur einer gegen den anderen, das erleben wir in unseren Firmen, das erleben wir vielleicht schon ab Kindergarten, dass es um den Konkurrenzkampf geht, gegeneinander. Es soll um das Miteinander gehen. Und zwar einer mit dem anderen und der andere mit einem. Nur gemeinsam geht es. Ohne Gemeinschaft verkümmert unser Glaube. Keiner kann und hat alles, aber auch keiner kann und hat nichts. Wir können uns nicht alles selbst geben, wir brauchen die Ergänzung. Ich habe ein Zitat gefunden von Henry Ford, dem alten Autobauer in den USA, der hat gesagt, Zusammenkunft ist ein Anfang, Zusammenhalt ist ein Fortschritt, Zusammenarbeit ist der Erfolg. Zusammen, gemeinsam arbeiten an einer Sache. Und ich denke, das gilt auch für uns als Christen. Gemeinsam sind wir stark. Paulus hat in seinem Brief an die Korinther im letzten Kapitel, im letzten Vers gesagt, meine Liebe gilt euch allen, durch Jesus Christus sind wir miteinander verbunden. Das ist letztlich das, was es nochmal auf den Punkt bringt. Wir sind miteinander verbunden. Und ein paar Kapitel vorher bringt Paulus das sehr, sehr deutlich mit einem Bild zum Ausdruck, wo er nämlich sagt, dass wir quasi ein Leib sind mit vielen unterschiedlichen Gliedern. Und das Haupt ist Jesus Christus. Viele einzelne Glieder bilden einen Leib und dann heißt es, ich will das nicht alles jetzt vorlesen, aber nur zur Ergänzung, damit es uns so ein bisschen vor Augen steht. Es heißt da, das Auge kann ich sagen zu den Händen, ich brauche euch nicht. Und die Hände nicht zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Und an diesem Leib sind die Glieder, die nicht so anständig sind, besonders umkleidet, und die Anständigen brauchen das nicht. Und so hat jeder seine spezielle Sorge oder ist umsorgt. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt. Und es soll in dem Leib keine Spaltung sein. Deshalb sollen die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Da kommt das Wörtchen Fürsorge. Und es heißt, wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eines sich freut, dann freuen sich alle mit. Wir sind unterschiedlich und wir sind sehr unterschiedlich zum Teil und das ist auch nötig so, aber jeder ist von dem anderen abhängig. Genauso wie das in dem Leib ist, wie wir das vor Augen geführt bekommen. Ich hatte wie so oft in meinen Predigten die Schwierigkeit, dass ich nach einem Bild, nach einer Geschichte gesucht habe, nach Leuten in der Bibel, um das jetzt mal wirklich anschaulich zu machen und wurde da nicht wirklich fündig letzte Woche. Ich habe da am Samstag schon mit angefangen. Und habe das natürlich auch nebenbei immer so meiner Frau gesagt, hier, das ist so mein Thema und damit beschäftige ich mich. Und dann sagt sie, wie wäre es denn mit der Geschichte mit den vier Männern? Ich weiß jetzt nicht mal genau, ob sie es so gesagt hat, aber die Geschichte mit den vier Männern. Kennt ihr die Geschichte mit den vier Männern? Nicht ohne weiteres, aber die werdet ihr gleich kennenlernen. Und ich bin mit dieser Geschichte in den Wald gegangen, bei herrlichem Wetter, gestern vor einer Woche, und war total begeistert von dieser Geschichte. Und dann kam ich nach Hause, zack, und da hatte ich die fertige Predigt und nee, so war es natürlich nicht, das war ein Scherz. Sie war nicht ganz fertig, aber ich war einfach sehr erfreut darüber, dass ich durch dieses Miteinanderteilen meiner Gedanken die super Geschichte in der Bibel gefunden habe, auf die ich selbst nicht gekommen wäre. Ich glaube es jedenfalls nicht. Das Miteinander hat mir dann schon wirklich vor Augen geführt, ja, darum geht's, miteinander zu sein und miteinander zu reden. Und miteinander was zu teilen, ist ja eigentlich immer ein Vorteil. Man hat hinterher entweder die Hälfte oder man hat das Doppelte. Aber es ist immer gut für uns. Muss ich aufklären. Kleiner Scherz am Rande. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Das ist genau das, was in diesem Text von Paulus stand. Wenn wir teilen, bringt uns das immer was. Das eine muss halbiert werden, das ist natürlich gut, und das andere wird verdoppelt. Und ich war wirklich richtig froh, jetzt eine Geschichte zu haben. Und die steht im Neuen Testament sowohl im Matthäus, Markus als auch im Lukas-Evangelium beschrieben. Und ich habe mich für die Markus-Version entschieden. Es geht um eine Begebenheit aus der Zeit, als Jesus begonnen hatte, öffentlich aufzutreten und schon einige Wunder vollbracht hatte. Und dann war er wieder heimgekommen nach Kapernaum, so heißt es da, und war in seinem Haus oder war im Haus, und es hatten sich sehr viele Menschen versammelt, denen er das Wort Gottes verkündigt hat. Und es war so voll, dass die Leute draußen gar keinen Platz mehr hatten, und also dass sie draußen stehen mussten und selbst da der Platz schon knapp wurde. Und jetzt sind wir in der Geschichte. Markus 2, Vers 3 bis 5. Da kamen vier Männer. Das ist die Vier-Männer-Geschichte, nach meiner Auslegung. Die vier Männer kamen und trugen einen Gelähmten, das ist genau genommen der fünfte, weil sie nun mit ihm, das heißt mit dem Kranken, wegen der Volksmenge nicht an ihn herankommen konnten, deckten sie über der Stelle, wo Jesus sich befand, das Hausdach ab, ließen das Tragbett, auf dem der Gelähmte lag, durch eine Öffnung, die sie hindurchgebrochen hatten, hinab. Als Jesus nun ihren Glauben erkannte, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist die Geschichte, die mich sehr angesprochen hat. Das ist praktisch miteinander fürsorglich gelebter Glaube. Aber was geschah hier genau? Das geschah ja nicht von ungefähr. Da war also ein Gelähmter. Ich habe dem mal einen Namen. Also das, was ich jetzt erzähle, findet ihr nicht in der Bibel. Das habe ich mir so zusammengesponnen, wie das vielleicht gewesen sein könnte. Sagen wir mal, der Gelähmte hieß Jaron. Vielleicht war er seit seiner Kindheit gelähmt und benötigte die Hilfe und Unterstützung von seiner Familie, vielleicht von Freunden, ohne die er gar nicht zurechtgekommen wäre. Und von diesen vier Männern ist die Rede. Mindestens einer von ihnen, und den nenne ich mal Tobias, hatte offensichtlich davon gehört, dass dieser Jesus wieder in der Stadt sei. Er erzählte den anderen davon. Habt ihr gehört? Jesus ist wieder da. Eine ganze Weile war er wie vom Erdboden verschwunden, nachdem aufsehenerregende Dinge passiert sind. Wisst ihr noch von dem Aussätzigen, der zu ihm kam und sagte: Jesus, wenn du willst, dann kannst du mich heilen. Und Jesus hat ihn angerührt und hat gesagt: Ja, ich will, sei gesund. Und dann war der Aussatz weg. In einem Moment war der Aussatz weg. Stellt euch das vor, das ist doch unglaublich. Und die Sache mit Simons Schwiegermutter, die lag mit Fieber im Bett. Und Jesus war da im Haus bei Simon, und er fasste sie bei der Hand, richtete sie auf, und das Fieber war weg. Und sie stand auf, konnte ihre Gäste bewirten, und als wenn nichts gewesen sei. Was für ein Mensch. Dämonen hat er ausgetrieben bei etlichen Leuten. In ganz Galiläa, in der ganzen Provinz war Jesus unterwegs, hat überall gepredigt und Menschen geheilt. Jetzt ist er wieder hier. Das ist doch unsere Chance. Was meint ihr? Wollen wir nicht Jaron zu Jesus bringen? Was haben wir zu verlieren? Der kann doch wohl auch einen Gelähmten heilen. Hier ist also jemand, Tobias, der ist um das Wohl seines Freundes bemüht. Ja, er möchte, dass er sogar geheilt wird, womöglich. Er ist besorgt um ihn, und die anderen nehmen Anteil daran. Er gewinnt die anderen dazu, und sie sind gemeinsam auf dem Weg, nehmen ihren gelähmten Freund und bringen ihn zu Jesus. Ich stelle mir vor, dass Jaron total aufgeregt war, was jetzt wohl passieren würde. Und dann kommen sie da an, und dann ist nochmal so ein Schreckmoment. Er sieht die Menschenmenge vor dem Eingang und sagt: Da kommen wir nie durch. Alles umsonst. Aber weit gefehlt, die Freunde lassen sich dadurch nicht abschrecken. Sie hiefen den gelähmten Mann auf dieser Trage, auf diesem Tragbett, wie auch immer man sich das vorstellen muss, auf das Dach. Und dann brechen sie ein Loch in die Decke und lassen den Mann direkt vor Jesus, vor seine Füße. Eine gewagte Aktion, ich weiß nicht wie hoch, das war vielleicht nicht so besonders hoch, aber der hätte auch abstürzen können und dann sich das Genick brechen. Aber sie waren voller Sorge um ihren Freund und bringen ihn dahin. Und was geschah dann genau? Dann heißt es, Jesus sah ihren Glauben. Ja, Jesus sah ihren Glauben, nicht den Glauben des gelähmten Mannes. Nein, er sah den Glauben der vier Männer. Er konnte die vier Männer wohl sicherlich nicht sehen, denn die waren ja noch oben auf dem Dach und hatten ihn gerade runtergelassen. Ich glaube nicht, dass sie dann hinterhergesprungen sind, Die blieben wahrscheinlich oben, aber Jesus erkannte an dem, wie diese vier Männer sich da eingesetzt haben und den Kranken vor Jesus hinbuxierten, vor seine Füße. Daran erkannte Jesus ihren festen Glauben. Und dann sagt er dem Gelähmten, der bestimmt schon vielleicht eine zaghafte Hoffnung hatte, dass da was passieren könnte, er sagt zu diesem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, wie jetzt? Meine Sünden sind mir vergeben. Ich bin doch hierher gekommen, um geheilt zu werden. Sünde, habe ich überhaupt eine Sünde? Da war bestimmt wahrscheinlich irritiert im ersten Moment. Aber das ist genau das Beste, was ihm passieren konnte. Dass seine Sünden ihm vergeben wurden. Wie das weiterging, er ist letztlich auch geheilt worden. Das könnt ihr aber selbst nachlesen. Lest mal Markus 2, ab Vers 5. Und da steht dann, dass er dann auch doch geheilt wurde. Aber das Wichtigste war, dass seine Sünden ihm vergeben wurden. Einer alleine, der Tobias, hätte es vermutlich nicht geschafft. Er hätte sich sehr abgemüht, vielleicht wäre er da gar nicht hingekommen, die Predigt wäre schon zu Ende gewesen und Jesus vielleicht schon längst weg, irgendwo wieder in der Einöde. Zwei hätten wohl ziemlich viel Mühe gehabt, aber vier waren genau richtig. Die vier konnten ihn jeder an einem Ende tragen und haben ihn dahin gebracht. Die Männer haben miteinander ein Glaubenswunder erlebt. Und hier geht es um das Miteinander. Aber Miteinander ist gar nicht so einfach, wie man denken könnte. Einer mit dem anderen, wo ist das Problem? Die tun sich zusammen und dann macht man das. Es ist eben nicht der eine wie der andere. Und da ist genau der Haken. Wir sind durchaus sehr unterschiedlich. Wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten. So nehme ich habe mir mal ausgemalt, dass der Tobias bestimmt der total sozial orientierte Persönlichkeitstyp war, anschlussfreudig, kontaktsuchend. Der war immer gern mit Leuten zusammen und das Beste, was ihm passieren konnte, dass er mit Leuten aktiv was gemeinsam unternehmen konnte. Und der einer von den Vieren, für die anderen habe ich mir keinen Namen ausgedacht, das wäre zu langwierig, einer von den Vieren könnte vielleicht ein total selbstgenügsamer Mensch gewesen sein, lebte eher zurückgezogen, war gerne allein, vielleicht ein Einzelgänger, hatte vielleicht nur so ein bisschen den Kontakt zu dem Tobias. Und bei den anderen könnte das von der Persönlichkeit vielleicht irgendwo dazwischen gelegen haben. Ein bisschen selbstgenügsam, aber auch ein bisschen soziale Kontakte pflegend. Tobias nahm also die Sache in die Hand, suchte den Kontakt zu den anderen, überzeugte sie von seinem Plan und dann zogen sie gemeinsam als Team los und erlebten das Wunder. Der Selbstgenügsame wäre vermutlich gar nicht auf die Idee gekommen, sowas zu tun. Der hätte auch gar nicht mitgekriegt, dass Jesus wieder in der Stadt sei. Wo denn? Die modernen Kommunikationsmittel gab es nicht. Und er war darauf angewiesen, dass irgendjemand zu ihm kommt und ihm das sagt. Er war ja eher für sich zurückgezogen. Um das noch ein bisschen deutlicher zu machen, Selbstgenügsamkeit. Um was geht es da genau? Also stellt euch vor, ich komme abends nach Hause und höre da ein seltsames Brummen im Hauswirtschaftsraum. Und sagt zu Claudia, Claudia, was ist das denn für ein seltsames Brummen? Das habe ich ja noch nie gehört. Und dann sagt sie, ja, das ist unsere neue Waschmaschine. Die alte war doch nicht mehr so gut und jetzt haben wir eine neue Waschmaschine. Und der sozial orientierte Mann hätte da wahrscheinlich einige Probleme mit gehabt und gerne vielleicht im Vorfeld darüber gesprochen. Aber der selbstgenügsame Mann, der hätte gesagt, wo ist das Problem? Ist doch super, jetzt haben wir eine neue Waschmaschine, ich brauche mich gar nicht drum zu kümmern. Das ist doch toll. Super, Claudia, haben wir eine neue Waschmaschine. Jetzt stelle ich mir aber vor, dass der selbstgenügsame Mann eventuell ein Problem gehabt hätte, wenn die neue Waschmaschine das neue Auto gewesen wäre. Dann hätte er womöglich gedacht, hätten wir vielleicht auch mal vorher drüber reden können. Und ein bisschen, dass ich mal gucke, was ist so das Beste für uns und die verschiedenen Modelle mal so checken und dann eine Entscheidung zu treffen. Und dann wäre er womöglich hingegangen und hätte das kurzum gekauft, ohne viel zu sagen. Das nur wiederum hätte die sozial orientierte Frau gar nicht gut gefunden. Die hätte dann gesagt, ja, da hätten wir aber vorher mal drüber reden können. Was wollen wir mit dem Cabrio? Wir brauchen einen Minivan und der hätte ultramarin sein müssen. Nur um anschaulich zu machen, was es heißt, die Herausforderung anzunehmen für jemanden, der selbstgenügsam ist, alles Mögliche mit anderen zusammenzumachen. Womöglich im Vorfeld noch lang und breit zu reden, sich abzustimmen, bis dann schließlich eine Entscheidung getroffen wird, was dann gemacht werden soll. Er macht es lieber allein. Dagegen blüht der Sozialorientierte geradezu auf, wenn es darum geht, sich mit anderen zu treffen. vielleicht einen Tee bei einer Tasse Tee oder bei einem Glas Bier auszutauschen, abzuwägen, zu beten, weitere Treffen zu planen, bis man dann schließlich einen gemeinsamen Nenner gefunden hat und weiß, so wollen wir es machen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, der Selbstgenügsame betet nicht, der betet natürlich auch, das habe ich nur hier eingefügt. Miteinander im Glauben unterwegs sein, das ist für den einen ganz leicht und für den anderen durchaus anstrengend. Und jeder von euch findet sich garantiert irgendwo wieder, dass er sagt, ja, ich bin auch eher ein selbstgenügsamer Typ. Ich brauche das auch nicht, dass man da so lange über irgendwas redet, um dann zu sagen, so machen wir es jetzt. Aber hier merken wir, da ist gegenseitiges Verständnis vonnöten. Für unsere Unterschiedlichkeit, Geduld miteinander, ein bisschen Bereitschaft, auch Dinge in unserem gewohnten Verhalten zu verändern, aber auch die Gelassenheit, ganz entspannt das zu tun, was eben unseres ist. Und sich nicht drängen und zwingen zu lassen in etwas hinein, was wir nicht sind. Und das ist etwas, was wir alle brauchen und was wir auch als Gemeinde brauchen. Das ist, was unter das Wort Fürsorge fällt. Und ich erinnere nochmal an das Bild vom Leib. Die Hände müssen nicht zwingend laufen. Das können die Füße viel besser, wenn dann die Beine mitmachen. Und die Füße müssen nicht unbedingt riechen, das kann die Nase viel besser. Wir sind alle sehr, sehr unterschiedlich in unseren Aufgaben und Pflichten. Und das kommt in einer Bibelstelle zum Ausdruck, die ich uns jetzt aufblende. Da schreibt wiederum der Paulus, und ich finde, der bringt das hier so super auf den Punkt. Paulus schreibt an die Epheser, an die Christen in Ephesus, Kapitel 4, Vers 15 und 16. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in Liebe. Ich musste das etliche Male durchlesen, um das so wirklich zu verinnerlichen. Es geht zum einen darum, dass wir als Glieder am Leib zu dem Haupt hin, zu Jesus hin wachsen. Er ist die Zentrale, von dem aus alles ausgeht, was für uns wichtig ist zu wissen. Logisch, oder die Verbindung mit dem Haupt zu haben, könnten wir als Leib ja auch nicht funktionieren. Und dann heißt es, wir sind zusammengefügt und ein Glied hängt an dem anderen. Wir sind irgendwie alle miteinander verknüpft und nur wenn die alle zusammenspielen, dann kann was Gutes rauskommen. Aber jedes Glied unterstützt das andere, damit man das Gemeinsame, wozu der Leib da ist, auch erreichen kann. Mit dem oder nach dem Maß seiner Kraft. Genau nach seinen Aufgaben, die für ihn oder für sie dran sind. Und ich habe mir das so bildlich vorgestellt, wenn mein Bein, der eine Fuß nach links will und der andere nach rechts, ich komme gar nicht vom Fleck. Oder wenn ich mir vorstelle, die Hand will irgendwas tun und die andere ist immer nur dagegen und ich kriege die Hände gar nicht auseinander und kann irgendwas erreichen, weil sie nicht zusammenspielen. Es geht nur miteinander. Ich finde, das ist so ein geniales Bild, was Paulus hier benutzt mit dem Leib, der uns das deutlich vor Augen führt. So, jetzt habe ich einiges gesagt dazu, was es mit dem Miteinander zu tun hat. Und wir haben in dieser Geschichte gehört, was es mit dem Fürsorglichen zu tun hat. Und ich habe mir dann überlegt, was ist denn eigentlich fürsorglich? Fürsorglich ist genau genommen das Wesen Gottes. Gott ist ein fürsorglicher Gott. Er hat uns gemacht und sorgt sich um uns. Und ich stelle mir vor, dass am meisten momentan sich vielleicht ein Bild davon machen kann, was fürsorglich heißt. Die jungen Eltern oder die Eltern der kleinen Kinder sind, die in der letzten Zeit so geboren wurden oder überhaupt, die noch kleine Kinder haben. Man tut doch alles für diese Kinder. Man umsorgt sie, man umhegt sie, man ist uneigennützig, man ist zärtlich mit ihnen, man ist hingebungsvoll, man opfert sich auf, was man alles für die Kinder tut. Was Eltern da unternehmen, das ist ein so tolles Bild, was die Fürsorge Gottes betrifft. So ist Gott. Gott vereinigt genau genommen in sich das väterlich Fürsorgliche als auch das mütterlich Fürsorgliche. So ist Gott. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, geht denn Fürsorge ohne Selbstsorge? Grundsätzlich könnte man denken, der Selbsterhaltungstrieb führt dazu, dass jeder Mensch doch wohl auf sich selbst Acht hat, dass er für sich selbst sorgt und dass er weiß, was gut für ihn ist. Aber es hat den Anschein, dass manche Menschen das nicht ausreichend gelernt haben. Es gibt Menschen, und ich stelle mir vor, dass unter euch hier der eine oder die andere auch sitzt, die vielleicht genau das kennen, dass sie nicht genügend für sich selbst sorgen. Vielleicht haben sie ein großes Problem damit, sich selbst zu lieben, sich selbst gut zu finden. Ich meine, wer von euch hat in der letzten Zeit mal gesagt, ich bin wirklich so gut? Das sind sicherlich die wenigsten. Ist da einer, der hat das mal gesagt zu sich? Ey, ich bin wirklich super, ich bin gut. Also das geht uns eigentlich meistens gar nicht so ab. Ich weiß, ich könnte mich auch nicht erinnern, ob und wann ich es mal gesagt habe, wenn dann höchstens mal zum Scherz, dass ich mal so, ich bin ja echt super. Aber ernst gemeint habe ich es dann womöglich nicht. Wir haben Schwierigkeiten damit und sind eher schon geneigt, sich da zurück, und von einem Christen erwartet man sowas wohl auch nicht. Mein Sohn würde dann immer zu mir sagen, du Poser. Was sagt aber die Bibel zu, also muss ich es ja doch schon mal, zumindest muss ich es zum Ausdruck gebracht haben. Was sagt die Bibel zur Selbstsorge? Der theologische Umgang mit dem Selbst ist schon durchaus schwierig. Selbstsorge klingt doch so ein bisschen so wie selbstsüchtig sein. Egoistisch sein. Das ist doch letztlich Selbstsucht. Das Gegenteil wäre selbstlos. Das ist doch das, was man von einem Christen erwartet. Auf den Vorteil der anderen bedacht. Altruistisch ist das lateinisch, aus dem lateinischen kommende Fachwort. Alter, der andere. Also dein Alter ist quasi der andere. Das ist das Gegenteil von egoistisch, altruistisch zu sein. Und so sollen wir doch wohl sein. Aber hört mal, was Paulus sagt. Paulus sagt, indem er den Christen in Ephesus, steht in Apostelgeschichte nachzulesen, Apostelgeschichte 20, Vers 28, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und damit ist die Gemeinde gemeint. Also Paulus sagt, habt Acht auf euch selbst. Und zu Timotheus sagt er im Kapitel 4, Vers 16, hab Acht auf dich selbst und deine Lehre. Erst seit dem 19. Jahrhundert mit der Aufklärung und mit dem Aufkommen der wissenschaftlichen Psychologie begannen die Menschen, sich ein bisschen mehr mit dem Selbst zu beschäftigen. Der Begründer der Psychologie in den USA, William James, beschreibt das Selbst als die wissende Instanz, das Wissen um mich selbst, um mein Selbst, um meine eigene Person. Und jetzt hört man, was Jesus sagt. Jesus wird von einem Schriftgelehrten gefragt, was ist das höchste Gebot? Nachzulesen in 5. Mose Kapitel 5, Vers 6, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Aber das andere ist ihm gleich. Und das steht in 3. Mose, Kapitel 19, Vers 18. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn wir da genau hinlesen oder hingucken, dann steht da Selbstliebe. Selbstliebe ist doch wieder Egoismus. Das ist doch Sünde, Selbstliebe. Aber Jesus fordert Selbstliebe als Voraussetzung für die Nächstenliebe. Sie gehören zusammen und das ist letztlich der Schlüssel. Ohne die Selbstliebe wird es uns nicht gelingen, den Nächsten zu lieben. Du sollst dich selbst lieben und so wie du dich selbst liebst, sollst du auch deinen Nächsten lieben. Wer sein Selbst gefunden hat und nur wer sein Selbst gefunden hat, kann oder angenommen hat, kann auch selbstlos lieben und handeln. Bedeutet aber natürlich nicht, permanent seine eigenen Interessen zu verneinen oder zu verleugnen, seine eigenen Bedürfnisse permanent zurückzustellen. Ich darf, ja, ich muss mich sogar um mich selbst kümmern und mir selbst zuwenden, wie auch dem anderen. Das ist ja eigentlich der Vergleich. So wie ich das selbst mit mir tue, soll ich es auch mit dem anderen tun. Und Selbstsorge heißt letztlich für das eigene Leben Verantwortung übernehmen, sich selbst leiten und nicht einfach treiben lassen. Wenn wir uns treiben lassen und nicht um uns selbst kümmern, dann könnten wir einfach dem allem nachgehen, was uns dann vielleicht zugerufen wird. Mach es jedem recht. Sei perfekt. Beeile dich. Streng dich an. Sei immer stark. Sei fröhlich. Sei geduldig. Wer von uns kennt das nicht? Und dann ist die Frage, gehe ich dem allem nach, versuche das alles zu erfüllen, dann kann ich mich nicht mehr wirklich um mich selbst kümmern. Weil dann tue ich nur noch das, was die anderen von mir erwarten. Also schau genau hin, hör genau zu, sei achtsam, was mit dir geschieht, worauf du dich einlässt. Selbstsorge hat sehr viel mit der Wahrnehmung meiner eigenen Bedürfnisse zu tun. Erlaube ich mir, diese zu haben? Erlaube ich mir, diese soweit möglich auch zu erfüllen, meine eigenen Bedürfnisse? Und hier sind wir natürlich sehr unterschiedlich geprägt. Wer das selbst in seiner Kindheit, in seinem Leben ganz wenig erfahren hat, der selbst sehr wenig Zuwendung und Liebe bekommen hat, der wird sich auch schwer damit tun, das seinen Kindern weiterzugeben. Und wenn die es dann so von uns gelernt haben, dann haben die es womöglich auch schwer, ihren Nachkommen das weiterzugeben. Aber es gibt immer, jetzt und hier, es gibt immer die Möglichkeit, das neu zu erlernen. Es kann neu erlernt werden. Gut für sich selbst sorgen heißt, immer wieder neue Balance zu finden. So, und jetzt kommt dieses komische Ding hier zum Zug. Immer wieder die Balance zu finden. Das will ich hiermit ein bisschen demonstrieren. Aber zur Unterstützung natürlich auch, könnt ihr dann nochmal gucken, wer das hier vorne nicht so gut erkennen kann. Und es geht ja in unserem Beispiel um die Fürsorge und die Selbstsorge. Das war ja die Frage. Kann das funktionieren? Es kann sein, dass die Balance ein bisschen verliert auf der einen Seite. So, jetzt muss ich meine Hilfsmittel zur Hilfe nehmen. Es kann sein, dass... Jetzt muss ich nochmal gucken. Wie habe ich es denn gedacht nachher? Wenn ihr hier hinguckt, das ist von euch aus gesehen rechts, ne? Okay, dann bin ich zufrieden. Okay. Man muss sich ja immer vergewissern. Also gut, es kann wirklich sein, dass die Balance sehr auf die eine Seite, dass die Balance nicht mehr da ist und das Gewicht auf der einen Seite zunimmt. Das sieht dann so aus. Nächstenliebe, Mitgefühl. Ich kümmere mich um meinen Nächsten, was ja gut und richtig ist. Ich setze mich ein, sehe nicht nur auf meine eigenen Bedürfnisse, während Selbstliebe, Gesundheit und eigene Interessen, die gehen dann nach oben, die verlieren an Gewicht. Und es kann sein, dass ich so geprägt bin, dass ich sage, ich bin nur wertvoll, wenn ich helfen kann, wenn ich gebraucht werde. Und dann tue ich nur noch das. Und irgendwann stelle ich fest, ich bin ausgelaugt. Und dann ist es an der Zeit, Selbstachtsamkeit und Selbstsorge, wenn wir es nicht schon gelernt haben und müssen es nur tun, aber dann es zu lernen. Damit, und dann muss ich mir mal ein bisschen um mich selbst kümmern. Aber so ein bisschen reicht dann manchmal nicht. Dann muss da schon ein bisschen was passieren, damit das wieder in eine gute Balance kommt. Das will wohl gelingen. Ja, okay. Das ist die eine Möglichkeit. Wir müssen lernen, wie gehen wir mit uns selbst um. Wir müssen unsere Bedürfnisse kennenlernen und müssen dann sehen, dass wir da wirklich eine gute Balance hinkriegen. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Dass sich nur noch alles um mich dreht, dass ich der Wichtige bin, dass ich mich selbst anschaue, dass ich selbstverliebt in mich bin und dass ich nur noch tue, was mir gut tut. Und ich habe meinen Nächsten überhaupt nicht mehr im Blick. Und auch hier gibt es natürlich eine Möglichkeit, gegenzusteuern. Und das ist letztlich der Prozess, in dem wir stehen. Wir sollen nicht dauernd auf uns selbst schauen. Wir sollen auf Jesus Christus, auf das Haupt schauen. Denn von ihm aus gehen die wichtigen Impulse. Und die helfen uns, dass unser Leben die richtige Spur kriegt und dass es die richtige Ausgewogenheit bekommt. Und dann achtet den anderen mehr als euch selbst. Nehmt euch der Schwachen an. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil bedacht, auf eure Bedürfnisse alleine, sondern schaut auch auf das, was des anderen ist. Damit kann es gelingen, dass wir wieder diese Balance kriegen. Es gibt ein Lied einer Berliner Band, so eine Zwei-Mann-Band. Ich kann den Namen, habe ich mir nicht gemerkt, aber ich weiß, dass die SDP abgekürzt werden. Und die singen in einem ihrer Songs, und das zitiert bei uns in der Firma ständig jemand, und ich denke mir, Mann, das ist ja richtig, eigentlich genau genommen richtig böse, der singt oder die singen, ich denke den ganzen Tag an mich und kann an gar nichts anderes denken. Ich helfe nur mir selber. Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Na toll. Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das stimmt ja irgendwo und das hat ja auch irgendwie was. Aber es hat auch genau genommen, Mensch, die anderen sind mir doch scheißegal. Was dem anderen, wie es dem anderen geht, ist mir doch egal. Ich denke nur an mich und dann beruhige ich mich damit, dass ich sage, na, wenn das jeder tun würde wie ich, dass jeder an sich denkt, dann ist doch an alle gedacht. Ist doch alles gut. Aber das lässt eben völlig diesen Aspekt außen vor, dass es um das Miteinander geht. Und es geht nur so, dass es eine Ausgewogenheit braucht zwischen Selbstsorge und Fürsorge. Anders funktioniert das nicht. Wir müssen abwägen, wir müssen das immer wieder ins Gleichgewicht bringen und das gelingt dem einen oder anderen gut und dem anderen dann auch wieder schlecht. Es heißt auch letztlich, dass wir in der Zwiesprache mit Gott sein müssen. Da gibt es den Psalmisten, der im Psalm 42 sagt, Psalm 42, Vers 6, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Was ist jetzt dran? Was ist dran? Ruhe, Schlafen, Ernährung, Bewegung, Sport, Arbeiten? Was macht mir Freude? Was gibt mir Energie zurück? Also nicht Maß. Maß gibt nur verbrauchte Energie zurück. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen die neue Energie. Wir brauchen neue Energie des Geistes Gottes. Und was ist gut für mich, aber auch was ist schlecht für mich? Was tut mir nicht gut? Was hilft, dass ich gesund und vital bleibe? Was ist schädlich für meine Gesundheit? In der Bibel steht, wir sind schließlich der Leib oder wir sind ein Tempel. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Auch zu gucken, was ist schädlich für diesen Tempel? Was hilft meiner Seele zum Wachstum? Wie kann ich geistlich mich entwickeln und wachsen? Aber dann auch die Frage zu stellen, wenn ich das jetzt nur alles wieder getan hätte, dann wäre ich ja wieder hier, dann gucke ich ja wieder nur nach mir. Und dann gilt es auch wieder zu sagen, was ist gut für den anderen? Wem kann ich etwas Gutes tun? Wem kann ich Aufmerksamkeit, meine Zeit schenken, ein Ohr schenken? Das ist so wertvoll heute, dass jemand mal sich aussprechen kann. Wen kann ich ermuntern? Wen kann ich in Liebe ermahnen und auch zurechtweisen? Da tun wir uns natürlich auch schwer, weil wir ja nicht so überheblich erscheinen wollen. Aber wenn das alles in der Fürsorge geschieht, dann ist es letztlich gut für den anderen. Auf den anderen aufzupassen und auch ihn zu ermahnen, wenn man merkt, er geht in eine falsche Richtung. Das haben wir mit unseren Kindern auch getan, bis wir gemerkt haben, das nützt nichts mehr und dann müssen sie es alleine hinkriegen. Und das kriegen sie auch hin. Aufeinander achten, darum geht es. Und wenn wir das beherzigen, dann gelingt es uns wirklich, so eine Balance zu finden. Und nicht auf der einen Seite runterzufallen oder auf der anderen Seite. Und Gott ist ja so gnädig, dass er uns auch schöne Signale schickt, sag ich mal. Da fängt es plötzlich an, dass du Schlafstörungen hast, dass du Rücken hast. Ich habe Rücken, sagen ja manche, und das haben ja viele von uns, Rückenprobleme. Dass du Verspannungen hast, dass du Bluthochdruck hast, dass du Herzrasen hast. Ich kann da ein schönes Lied von singen über die Jahre. Das habe ich alles irgendwie immer mal wieder durchgespielt, um dann zu merken und mir dann immer gesagt, ich habe aber doch gar keinen Stress. Aber dennoch festzustellen, dass man nicht genug und gut für sich selbst gesorgt hat. Aus welchen Gründen auch immer. Heißt nicht automatisch, dass ich dann der Superfürsorgliche war, der immer für die anderen gesorgt hat. Das kann unterschiedliche Gründe haben, aber wir können einfach aus der Balance geraten. Und da gilt es, uns immer wieder neu zu überprüfen. Und das ist auch eine Botschaft an uns alle, nicht nur für jeden Einzelnen für sich, sondern auch als Gemeinde zu gucken, wo sind wir in der richtigen Balance? Oder geht es irgendwo in eine Richtung, wo dann eins viel zu viel Gewicht bekommt und die anderen da nicht mitkommen. Es geht auch darum, eine Balance zu finden, dass wir gemeinsam fürsorglich Glaubensschritte tun und im Glauben leben und im Glauben wachsen. Und das alles gemeinsam zur Ehre Gottes. Und ich schließe das ab. Finde deine Balance und die Fragezeichen, da müsst ihr das einsetzen, was für euch dran ist, was für euch wichtig ist. Und ich schließe ab mit Philipper 4, Vers 8. Den hatten wir diese Woche schon mal, diesen genialen Vers. Wiederum, ich bin heute nur bei Paulus geblieben. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, alles, was wahrhaftig ist, was gut und ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was unanstößig ist, sei es irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes, darauf seid bedacht. Das will ich uns zurufen und das alles gemeinsam und zur Ehre Gottes zu tun. Amen. Ich bete. Ich danke dir, Jesus, dass du ein guter, fürsorglicher Gott bist, ein fürsorglicher Vater, aber auch mütterlich bist und mit uns umgehst. Ich danke dir dafür und preise dich. Und ich danke dir, dass du dich um uns sorgst und dass es dir ein Anliegen ist, dass wir gut mit uns selbst umgehen, dass wir uns selbst lieben und so aber auch unseren Nächsten lieben. Und ich bitte dich darum, dass du Gnade schenkst, dass wir das immer mehr tun, dass wir darin wachsen und dass wir eine gute Balance in unserem Leben finden. Amen. Und vielleicht sind jetzt